Aus Berlin Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, wir haben ein Gespräch geführt, wie immer. Und zwar mal wieder ganz klassisch mit Drehbuchautoren zur Abwechslung. Nämlich drei von ihrer Art. Einen davon haben wir schon öfter hier gehabt, und zwar ist das Hanno Hackfort. Der ist ja ein Teil des bekannten Autorentrios der Haribos, zu dem neben Hanno Hackfort auch noch Bob Conrad und Richard Kropf gehören. Und wir haben sie ja schon öfter gehabt, unter anderem für vier Blogs oder auch für You Are Wanted und andere Serien, die sie geschrieben haben. Also eigentlich so das prominenteste Autorentrio, was man vielleicht im Serienbereich in Deutschland zurzeit finden kann, und das produktivste und erfolgreichste Trio. Sie haben sich eine neue Serie ausgedacht. Um was geht's da?
Para, wir sind King, ist eine Serie um vier junge Frauen im Wedding, Berlin Wedding. Du hast es gesagt, sie haben sich das Ganze ausgedacht, geschrieben haben das aber andere Autoren und Autorinnen, weil sie haben sich Unterstützung geholt, weibliche Unterstützung, und dazu zählen, und die haben wir dann auch im Gespräch gehabt.
Ja, Luisa Hardenberg und Katharina Brauer sind zwei jüngere Autorinnen, zwei Frauen, die hier das Männergang hier mal unterstützt haben, um da eine etwas andere Sichtweise auf diese weiblichen jungen Hauptfiguren mit einzubringen. Und mit diesen beiden und eben mit Hanno Hackfort, der so der Headwriter in diesem Projekt war, mit den dreien haben wir also ein neues Trio, ein männlich-weiblich gemischtes Trio, hatten wir heute zum Gespräch hinter den Laptops, muss man sagen. Wir haben natürlich wieder nur über Zoom mit allen gesprochen, da haben wir uns schon dran gewöhnt.
Ja, bevor wir aber zu dem Interview kommen, haben wir natürlich noch eine nette Besonderheit. Und zwar haben wir ja beim vorletzten Mal das Buch Der Libanese von Clemens Murat vorgestellt. Und Clemens Murat hat sich ja bereit erklärt, uns zwei unterschriebene, signierte Exemplare zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja eine Lotterie gemacht. Und nun kommt es darauf an, dass wir die zwei Gewinner oder Gewinnerinnen auslosen. Wir haben das diesmal so gemacht, dass wir die E-Mails, die uns erreicht haben, nummeriert haben, und ich werde jetzt mal einen Zufallsgenerator aus dem Internet in Bewegung setzen und schauen, welche Zahl er ausspuckt, also welche Nummerierung und welche E-Mail damit in Verbindung steht. So, ich drücke jetzt mal auf Go, und es ist, ja, das ist diese Zahl, und das ist die E-Mail. Ja, Harald aus Berlin gewinnt ein Buch, wird ihm sogleich zugeschickt. Und jetzt drücke ich auch noch mal ein zweites Mal. Okay, das ist jetzt Robert, kriegt es. Also zwei Männer in diesem Fall, die das Buch gewinnen. Ja, herzlichen Glückwunsch also an die Gewinner. Und nun kommen wir zum Interview zu Para. Ich denke, da hören wir einfach mal rein. Ja, ich freue mich, begrüße euch, das Team von Para. Und ich bitte euch am Anfang einfach, stellt euch kurz mal vor. Fangen wir doch mal an mit Luisa.
Ja, hallo, ich bin Luisa Hardenberg und ich arbeite seit rund 10 Jahren als Drehbuchautorin. Habe angefangen, wie wir alle, mal bei der täglichen Serie und dann verschiedene Programme gemacht und für diverse Produktionen gearbeitet. Zuletzt für Mappa beispielsweise oder Liebe jetzt, das war so eine Instant Fiction Corona Spontan Serie und ein sehr ausgiebiges Projekt, wo wir worüber wir heute sprechen, Para, wir sind King, habe ich mit Hanno und Katha eben gemacht. Und Hanno habe ich über ein Programm kennengelernt, das nennt sich Serial Eyes, was ich gemacht habe, was speziell für Autoren gedacht ist, die sich als Showrunner und Headwriter für Serienproduktionen fortbilden wollen. Und Katha kannte ich auch schon, weil wir auch mal für gute Zeiten, schlechte Zeiten zeitweise zusammengearbeitet haben. Und ja, so viel erstmal zu mir.
Okay, dann gebe ich gleich weiter an Katharina.
Hallo, ich bin Katharina Brauer. Ich arbeite auch schon seit einer ganzen Weile als Drehbuchautorin, Storylinerin. Ich habe das sogar mal studiert, glauben ja mal viele Leute nicht, dass man das kann. Ich bin ausgebildete Diplom-Drehbuchautorin, was jetzt nicht unbedingt was über meine Qualität aussagen muss. Hanno habe ich vor 10 Jahren auch bei einer Daily Soap kennengelernt. ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber ich weiß, dass es immer mit Hanno und Bob sehr lustig war und wir viel Quatsch gemacht haben und da schon die Zusammenarbeit viel Spaß gemacht hat. Dann haben wir uns zwischendurch ab und zu mal gesehen, aber lange nichts voneinander gehört. Und als ich vorletztes Jahr in Köln gearbeitet habe, kam ein Anruf von ihm, ob ich nicht Lust hätte, bei dem neuen Projekt Para mitzumachen. Und da es da um Mädchen geht, die ein bisschen auf Krawall stehen und eine große Klappe haben, dachte ich mir, das ist mir ja wie auf den Leib geschneidert. Ich sag mal zu. Und so kam es dazu.
Genau. Okay. Ja, Hanno, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen. Es ist ja schon lange her, dass wir uns zum letzten Mal getroffen haben. Aber trotzdem, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was dein Werbelauf ist.
Ja, also mein Name ist Hanno Hackfahrt. Ich habe auch in der guten Schule der täglichen Serie angefangen zu arbeiten vor vielen, 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 vielen Jahren. Dort habe ich meine beiden Freunde Richard Kropf und Bob Konrad kennengelernt und vor sehr langer Zeit haben wir dann beschlossen, als Autorentrio zusammen Serien zu entwickeln und dabei sind so Dinge herausgekommen wie You Are Wanted oder 3 Staffeln von 4 Blocks und Labol und Erben und so weiter und so fort und ja. Und auch bei Para war das so, dass wir Bob, Richard und ich diese Idee losgesponnen haben, aber es war uns sehr schnell klar, dass wir als 3 Männer unbedingt da weibliche Verstärkung brauchen. Und da haben wir schnell zum Telefonhörer gegriffen und waren sehr glücklich, dass Lisa und Katha Zeit und Lust hatten.
Du bist ja schon ein bisschen jetzt in die Geschichte des Projekts eingestiegen, aber bevor wir dazu kommen, wer von euch will uns dann mal den Inhalt kurz umreißen? Um was geht es da überhaupt bei Para?
Es geht um 4 junge Mädels, die im Wedding aufgewachsen sind, in einem Bezirk, der ja sozial eher benachteiligt ist. Und diese 4 Mädels kommen auch eher aus sozial benachteiligten Verhältnissen, sind seit ihrer Kindergarten-Grundschulzeit dickst befreundet und sind eben mehr oder weniger auf den Straßen vom Wedding aufgewachsen und kämpfen eigentlich die ganze Zeit darum, ihre Träume verwirklichen zu können und eigentlich ihr Leben zu leben, sind mehr oder weniger im Überlebensmodus. Und diesen 4 Mädchen wird durch einen Schicksalsschlag die Möglichkeit vor die Füße gespielt, mit einem Schlag sehr viel Geld zu verdienen, sehr viel Para zu machen. Und da sind 3 von ihnen zumindest der Meinung, diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Einmal meint es das Schicksal gut mit uns, das sollten wir zugreifen und das tun sie auch. Und das bringt sie in einen Haufen Schwierigkeiten und schweißt dabei aber ihre Freundschaft umso mehr zusammen. So ganz grob, ohne zu viel zu verraten.
Jetzt frage ich mal eine der beiden Autorinnen, der Stil dann der Serie ist ja auch ein besonderer. Wie würdet ihr den beschreiben? Also wenn man sich das dann anguckt, welchen Stil habt ihr gewählt?
Also wir haben jetzt nie irgendeine Überschrift gesucht und gesagt, diesen und jenen Stil suchen wir so, ne? Aber wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, erzählerisch war uns total wichtig, dass wir diese jungen Frauen nicht bewerten und total ernst nehmen und auf Augenhöhe sozusagen versuchen zu erzählen. So. Und dass wir auch versuchen, so echt im Sinne von auch manchmal unschön zu erzählen. Und klar ist es, was Katha schon meinte, auch hier und da krawallig, so, weil aber wir auch diese Welt so erleben, auch gar nicht im negativen Sinne. Ich finde, das sollte auch lebensbejahend sein und irgendwie energetisch sich anfühlen, wenn man guckt. Also wir hatten einfach so ein paar Gedanken im Kopf, wie beim Gucken soll man Bock haben, mit diesen Mädchen befreundet sein zu wollen und gleichzeitig auch irgendwie fasziniert sein von denen, weil es wahrscheinlich auch für viele Leute die Art und Weise, wie sie sich verhalten oder wie sie irgendwie mit gewissen Sachen umgehen, für uns andere vielleicht manchmal sehr fremd ist, aber dass man das irgendwie faszinierend und empowered-mäßig auch empfindet, auch als junge Frau zu gucken. Das waren auf jeden Fall so ein paar Schlagworte, die wir, glaube ich, immer wieder in unserem Raum so hatten.
Du hast es gesagt, Luisa, befreundet sein mit denen. Hattest du zum Beispiel eine Lieblingsfreundin unter den 4?
Also ich hab alle 4 sehr schnell ins Herz geschlossen, konnte mich mit der ein oder anderen Charaktereigenschaft auch recht gut identifizieren. Ja, es bildete sich dann mit der Zeit eine Lieblingsfigur heraus. Aber da will ich eigentlich gar nicht, das will ich eigentlich gar nicht bewerten. Also weil letztendlich war das diese Clique und man hatte das Gefühl, oder wir als Autoren hatten von Anfang an irgendwie das Gefühl, wir sind ein Teil davon und wir ziehen mit denen halt um die Häuser und was Luisa ja schon gesagt hatte, eben der Blick aus den Figuren heraus und eben nicht auf diese Mädchen herab irgendwie. Insofern würde ich sagen, ich würde gern mit allen um die Häuser ziehen. Ich habe da jetzt niemanden, den ich favorisieren würde.
Es ist ja sehr stark verortet im Wedding. Kommt irgendjemand von euch aus dem Wedding?
Also Katha und ich kommen aus Berlin. Ich habe nicht im Wedding, ich habe mal fast im Wedding gewohnt und jetzt habe ich ein Büro im Wedding. Aber
Bob hat eine ganze Zeit im Wedding gewohnt und das war auch seine Idee, das Ganze nicht in Neukölln wie ursprünglich geplant, sondern im Wedding anzusehen.
Aha, jetzt können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Hanno, du hast erzählt, ihr drei, die Haribos, wie ihr euch ja selbst nennt, hattet die Idee. Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Also du hast gerade gesagt, Neukölln sollte das spielen. Vier junge Frauen, war das eines Morgens da oder wie kam es zu der Idee?
Nee, das war ein sehr langer Prozess. Wir haben schon beim Entwickeln der ersten Staffel von Vier Blocks gemerkt, dass uns die Frauenperspektive oder die weibliche Perspektive in dieser Welt sehr interessiert. Ich glaube, wir hatten sogar seinerzeit über dieses Thema mal bei euch im Podcast darüber gesprochen und haben dann im weiteren Verlauf der Staffel immer Staffeln, also Staffel 2, Staffel 3, versucht, dann Zugriff noch mehr zu kriegen, aber aus vielerlei Gründen, vor allem, weil es einfach ein sehr testosterongeladenes Format war und auch ein Genreformat war, konnten wir diesen Blick eigentlich nicht durchsetzen, da erzählerisch auf die eher weibliche Perspektive. So. Und es war aber immer der Wunsch da. Dann war Vier Blocks fertig und es war die Frage, tauchte dann auf seitens des Senders und auch seitens der Produktionsfirma, ob man in diesem Kosmos Vier Blocks, in dieser fiktiven Realität Vier Blocks, eine neue Serie erzählen kann. Und da haben wir gesagt, wenn wir das machen wollen, dann würden wir gerne eine wirklich die weibliche Sicht erzählen. Das war in der ganz Ursprungsidee noch während Vier Blocks war das halt die rein arabische Welt, aber dann ging das sehr schnell, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen uns davon wegbewegen und mehrere Kulturen, größere kulturelle Vielfalt erzählen. Und da ist der Sender sofort aufgesprungen und hat gesagt, okay, wir behalten diese fiktive Vier Blocks Welt bei, entfernen uns ein bisschen davon, auch örtlich, gehen in den Wedding und für den ein oder anderen Vier-Blocks-Fan, der wird vielleicht auch die ein oder andere Figur wiedererkennen, die da durch diese Parawelt oder die diese Parawelt streifen. Aber ansonsten ist es eine völlig autarke Geschichte, die halt im Wedding angesiedelt ist. Das war auch eine Idee, um es ein bisschen noch weiter abzugrenzen, obwohl es dann im Laufe der Genese sich immer weiter weg bewegt hat. Also es hat im Prinzip nur noch sehr wenig mit Vier Blocks zu tun, richtet sich auch an ein anderes Zielpublikum und hat eine andere, völlig andere Temperatur, was uns auch wichtig ist.
Katharina, Luisa, wann seid ihr dazu gekommen? Was gab es dann da schon, als ihr angefragt wurdet per Telefon?
Also ich kam dazu, ich glaube, es war sowas wie Oktober, November 2019, da gab es ein Konzept, aber ich durfte sozusagen noch eine Runde mitdrehen bei der Konzeptüberarbeitung. Also da haben dann Bob und Hanna und ich uns ein paar Tage zusammengesetzt und das Konzept, was es gab, schon mal vertieft und auf so eine Art Staffel runtergebrochen. Und dann kam relativ bald eigentlich der konkrete Buchauftrag und dann kam Katha eigentlich auch direkt dazu, würde ich sagen, oder Katha?
Genau, ich kam dazu, als das Konzept quasi stand und wir in die Entwicklung der einzelnen Folgen gegangen sind. Also natürlich immer noch mal das Konzept weiter durchdacht und überdacht haben, aber wir haben dann schon sehr konkret direkt, da glaube ich eben November irgendwie 2019, angefangen, den Staffelbogen sehr ausführlich uns auszudenken und ja, uns die einzelnen Folgen vorzunehmen.
Ihr habt da diese vier jungen Frauen im Mittelpunkt. Wie habt ihr euch den Charakteren genähert? Also habt ihr euch dann zwei Tage vorgenommen für die Figur und zwei Tage für die Figur? Habt ihr nach visuellen Vorbildern geguckt? Also wie ist das passiert?
Das war auch ein langer Prozess, dass die sich so geformt haben im Detail. Es waren so ein paar Sachen, waren dann relativ schnell klar. Also es war klar, dass wir mindestens eine Figur aus der arabischen Community haben wollen. Jetzt haben wir anderthalb, wenn man genau ist. Also eine Figur kommt aus der arabischen Community, die andere hat einen arabischen Vater, eine deutsche Mutter. Dann fanden wir sehr schnell, dass vor allem die ghanaische Community im Wedding ein interessanter Bereich ist. Und dann haben wir aber auch gesagt, wäre es auch gut, eine, wie man so sagt, heutzutage Bio-Deutsche, da mit von der Partie zu haben, einfach um auch zu zeigen, dass das möglich ist. Wir haben viel mit Mädels gesprochen, die jetzt ja vielleicht nicht ganz so jung waren, einen Ticken älter, aber wo dieses Alter noch nicht so lange vorbei ist, wie beispielsweise bei mir. Und die haben uns auch bestätigt, dass das durchaus vorkommt, zwar nicht normal ist, man ist schon tendenziell eher so in geschlosseneren Kreisen unterwegs, aber zumindest zwei von denen haben gesagt, dass zu ihren Klicken auch in Deutschland verwurzelte Familienangehörige gehören Polen oder so. Ich glaube, sehr viel durch die Gespräche, die wir geführt haben mit verschiedenen jungen Frauen, wo wir den einen oder anderen Aspekt interessant und spannend fanden, sind die Figuren so nach und nach gewachsen und haben sich dann aber auch nochmal wieder sehr doll gedreht, weil wir hatten so eine Schwangerengeschichte, war da mal drin, wo wir gesagt haben, na, das führt in eine Richtung vielleicht, die wir alle miteinander, da in dem Fall war der Sender ausschlaggebend, die gesagt haben, führt in eine Farbe, die wir nicht so wollen. So, und wenn man einer jungen Frau das Kind wegnimmt, ist das nicht einfach nur ein weggenommenes Kind, sondern es wird ein ganz anderer Charakter, also man muss dann wieder komplett umbauen. Und so war das eigentlich bis relativ zum Schluss, bis wir wirklich tatsächlich in die Bücher gegangen sind, noch ein Basteln an den Figuren. Und dann haben sie aber sehr schnell so ein richtiges Eigenleben entwickelt, wo es plötzlich so klar war, wie die funktionieren, dass das, also zumindest korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber recht, das schrieb sich sehr, sehr organisch. Also es war ganz klar, die verhält sich so, die verhält sich so, die verhält sich so. Da musste man nicht, geben wir der das oder geben wir ihr das lieber, sondern das schrieb sich dann so von den Figuren her fast wie von selbst.
Mhm. Habt ihr die Figuren tatsächlich gemeinsam im Writers Room dann auch immer wieder, habt ihr darüber geredet, die würde das nicht machen oder das würde sie machen? Also wie habt ihr da gearbeitet oder hatte jeder nach dem Motto, jetzt schreib du mal und dann reden wir hinterher über den Text?
Nee, also das lässt sich gar nicht vermeiden, dass man da im Writers Room auch ständig über die Figuren redet. Also im Zweifel redet man ja dann auch immer über welchen Staffelbogen gibt man jeder Figur, also auch so eine Geschichte wollen wir erzählen, aber das führt natürlich zurück, dass man sich auch wieder verständigen muss über die Figuren, ob man wirklich dieselbe Art von Figur meint. Das haben wir untereinander gemacht, dann als nächstes kam ja dann der Regisseur dann auch öfter in den Writers Room, dass wir mit dem auch einen Austausch hatten, ob wir alle dasselbe Verständnis der Figur hatten. Also das bleibt nicht aus. Ich glaube im Übrigen, dass aber die Grundausrichtung der vier Figuren tatsächlich relativ nah dran geblieben ist an denen, die es schon im Konzept gab. So, dann haben wir halt, ne, genau so eine, machen wir die Abwägung mit der Schwangerschaft oder nicht? Klar, das war dann immer so Diskussion. Und genau, wir hatten dann verschiedene Beraterinnen, die zu uns in den Raum gekommen sind, wo wir konkrete Fragen stellen konnten zu Themen, die wir dann selber so nicht erlebt haben, sei es irgendwie einer anderen Religion oder wie ist es, wenn man eben anders aussieht und anders behandelt wird in seinem Leben. Und so, da hatten wir tatsächlich Beraterin. Dann zu einem späteren Zeitpunkt sind Katha und ich auch nochmal ganz gezielt in den Wedding gegangen, in Einkaufszentren, auf die Straßen und haben deutlich, also so junge Mädchen, die auch so alt sind wie unsere Figuren, auf der Straße nochmal angesprochen und mit denen so ein Street-Interviews ein bisschen gemacht. Zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon ganz guten Weg hatten für alle unsere Figuren. Aber ich glaube, es war, also für mich war es auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt nochmal eine wichtige Überprüfung. Erzählen wir Klischees oder sind wir echt so? Und das hat total gut nochmal getan, da zu merken, es gibt richtig genau so eine Konstellation von Mädchen, die da aus dem DM rauskommen. So. Und das war immer so ein Zusammenspiel, um zu gucken, sind wir hoffentlich auch wahrhaftig in dem, was wir da erzählen.
Katharina, die sind ja ein bisschen jünger als ihr, die Figuren. War das für dich nochmal wieder ein Einsteigen in deine eigene Vergangenheit? Oder konntest du das abtrennen, sagen, nee, das hat mit mir gar nichts zu tun?
Also da ich es ja geschafft habe, mich quasi mental nie weiter als ein 15-Jährige zu entwickeln, war das für mich überhaupt keine Schwierigkeit, mich da einzufühlen. Nee, tatsächlich, also es sind meine Lieblingsgeschichten, also die ich am liebsten gucke, also die ganzen ja, Coming-of-Age-Geschichten in den Serien. Ich gucke das am liebsten und ich denke mir das eigentlich auch am liebsten aus. Ich tauche am liebsten immer in diese Welt irgendwie ein, also diese ganze Adoleszenz, so wo man sich ja irgendwie gerade, wo ja alles irgendwie in einem so in absolute Aufruhr gerät und man nicht weiß, wie kommt man da heil oder nicht heil wieder raus. Insofern, ich fühle mich da noch sehr nah dran. Als wir dann aber zum Beispiel mit diesen Mädchen gesprochen haben, hat man aber gemerkt, also so wie ich die sehe und denke, ach, so weit sind wir doch gar nicht auseinander. Umgekehrt funktioniert es natürlich nicht, ne? Also für die waren Luisa und ich einfach wirklich sehr, sehr, sehr erwachsene Frauen, die sehr weit weg waren von ihrem Leben. Das fand ich nochmal so ganz interessant zu sehen. Aber ist ja auch klar, weil wir haben das, was die gerade erleben, das haben wir schon erlebt. Wir können darauf zurückblicken. Die können ja aber nicht auf das blicken, was wir gerade erleben, weil da sind sie ja noch nie gewesen. Es war dann auch zwischendurch ein bisschen frustrierend, sich dann nochmal einzugestehen, okay, wir gehören nicht mehr zu den coolen Girls so auf der Straße, aber ich will es mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ich kann mich da total einfühlen. Das müssen die Mädchen in dem Alter dann beurteilen, die Serie gucken, ob wir da den Job gut gemacht haben oder nicht, aber ich bin da sehr gerne und sehr tief eingetaucht.
Du hast es gerade gesagt, Katharina, wer das guckt, also war für euch die Zielgruppe von vornherein, also vielleicht eher an Hanno auch gerichtet, aber dann auch an euch, Katharina und Luisa, war für euch die Zielgruppe wichtig und von vornherein klar? Katharina, du hast es ja gesagt, es ist ja wahrscheinlich eine Zielgruppe, die relativ spitz ist, also was das Alter betrifft, vielleicht aber auch sogar, was das Geschlecht betrifft, ist das für euch irgendwie eine Relevanz? Hat das irgendwann mal zu Diskussionen geführt, nach dem Motto, wollen wir es mehr in die Richtung bringen oder mehr in die Richtung?
Nein.
Also ich wollte das jetzt gerade gar nicht festlegen, sondern ich glaube, dass
aber ich würde das so einschätzen, ne? Dass es ein sehr spezifisches Zielpublikum gibt, dass sich für sowas interessiert, dass das auch super gerne guckt.
Ja. Ich glaube, das ist so oder zumindest muss man das erstmal so mitdenken. Also ich glaube, wenn man sagt, wir machen was über junge Mädels, die gerade fertig sind mit der Schule, ahnt man schon, dass es da um Probleme und Fragestellungen geht, die so direkt jetzt einen 50-Jährigen nicht betreffen, sondern eher über einen abstrakten Umweg dann funktionieren. Insofern war schon klar, dass das Hauptzielpublikum eher jünger sein wird und tendenziell auch weiblicher ist, als es beispielsweise bei 4 Blocks war. Aber dadurch, dass es ja dann doch um universelle Probleme geht und um Erfahrungen geht, die vielleicht ältere gemacht haben, zwar schon längere Zeit geschehen sind, aber die sie trotzdem haben und die sie geprägt haben, glauben wir schon, dass das jetzt auch funktionieren wird für ich sag mal, erwachsenere Zuschauer. Und wie das so mit der Einschätzung von Zielgruppenspitzheit ist, da würde ich nach der Erfahrung mit 4blogs, würde ich keine Wetten mehr eingehen. Da haben wir auch gedacht, das interessiert, wenn überhaupt, eine ganz, ganz schmale Zielgruppe, und es haben sich plötzlich Leute dafür interessiert, wo wir nie gedacht hätten, dass die auch nur im Ansatz da sich hin verirren würden in so eine Geschichte. Insofern wage ich da jetzt hier gar keine, also mir macht es Spaß zu schauen, meiner Frau macht Spaß zu schauen, Bobs Frau macht Spaß zu schauen, Freunden von uns macht Spaß zu schauen, die halt alle um die 50 sind und ja, wir werden sehen. Also.
Wie war das für euch, also Lisa und Katharina? Hattet ihr manchmal so ein bisschen das Gefühl, ihr müsstet den Autoren oder auch Hanno und den anderen Männern so ein bisschen Nachhilfe geben, was Frauenfiguren betrifft?
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss Nachhilfe geben, aber natürlich ich habe schon in dem Projekt eine Chance gesehen, dass man da total viel Frauenthemen reinbringen kann. Und das fand ich total gut. Und deswegen hatte ich unter anderem auch total Lust auf das Projekt, weil ich so Coming of Age und diese Vorstellung, dass junge Mädchen, junge Frauen das gucken und sich irgendwie bestätigt fühlen oder gehört fühlen oder dass das denen irgendwie einen Anreiz gibt, irgendwie sich Gehör zu verschaffen, das fand ich eine total reizvolle Vorstellung. Und insofern, auch wenn es jetzt nicht mit dem Holzhammer dass das so die Überschrift war, dass es nur darum ging, hatte ich Lust darauf, das zu machen. Und ja, es gab auf jeden Fall Diskussionen bei uns über, was bedeutet Alltagssexismus für eine Frau oder wie ist es in einer Gesellschaft aufzuwachsen, in der man immer noch oft das Gefühl hat, man wird nicht gehört oder man darf nicht entscheiden oder so. Und mitunter gab es da Diskussionen, wo man schon merkt, natürlich haben wir da eine andere Perspektive drauf oder nochmal eine andere Wahrnehmung. Aber im Writers Room waren es ja dann meistens Hanno, Katja und ich, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss da irgendwie kämpfen, sondern dass es auch sehr erwünscht war, dass wir da genau mit diesen Erfahrungen und dieser Brille auch unseren Beitrag leisten zu dem Projekt. So.
Wenn ihr erwähnt habt, dass ihr als Frauen sozusagen eine etwas andere Sichtweise da noch habt einbringen können. Das war, glaube ich, schon in der Vorbereitungsphase, in der Plotphase oder so. Habt ihr da ein Beispiel dafür? Also das, wo ihr inhaltlich Dinge ein bisschen anders gesehen habt, als das jetzt in der Vorlage von den Haribos so zu lesen war?
Mir waren so eine Sachen schon wichtig, dass man auch in jedem Detail darauf achtet, wie erzählen sie hier die Frauen, diese Mädchen, die zu ihrer eigenen Emanzipation oder Selbstbestimmung finden. Und da merke ich schon immer wieder auch im Alltag so, dass wir, glaube ich, da vielleicht auf vermeintliche Details einen anderen Blick haben. So. Und der geht mir im anderen Kontext ja auch so bei Themen, die mich im Alltag nicht so betreffen, dass ich dann vielleicht auch nicht so feinfühlig bin und denke, ah ja, das macht einen Unterschied, ob wir es jetzt so erzählen oder so erzählen, beispielsweise.
Und ich fand es für uns auch eine ziemliche Entlastung, also sowieso eine Bereicherung, aber auch eine Entlastung, weil ich erinnere mich an mehrere Stellen, wo ich mich persönlich als Mann nie getraut hätte, das so zu schreiben. Weil ich dachte, wenn ich das schreibe, dann bin ich der größte Sexist und so weiter. Und dann freut man sich, wenn es eben wenn das eben so kommt und man denkt so, yes, ja, gut. Es ist immer leicht, glaube ich, wenn man in eine Buchbesprechung geht und da ist dann eine starke Frau. Dann sagen alle, naja, endlich mal eine starke Frau oder endlich mal eine Frau, die sich emanzipiert oder eine Frau, die empowered ist. Aber dann gab es häufig so Sachen, gerade dialogischer Art, wo dann die weiblichen Leute, die in der Buchbesprechung dann dabei waren, gesagt haben, oh, da merkt man aber ganz klar, dass hier der männliche Gedanke eine Rolle gespielt hat. Wo ich gesagt habe, nee. Dieser Satz, dieses Buch, das stammt von Katha oder stammt von Luisa. Insofern ist das schon, was fand ich auch eine große Hilfestellung und eine Bestärkung, dass das, was da dann am Ende steht, dass das, ja, wie soll ich das nennen? Nicht den weiblichen Reality-Check bestanden hat, aber auch für mich als Mann war das sehr wichtig im Verargumentieren gegenüber dem Sender beispielsweise oder gegenüber der Produktion oder gegenüber der Regie, was ja immer wo es ja immer wieder zu Diskussionen kommt, ist das jetzt die rein männliche Sicht oder ist es deine Sicht als Mann auf die Dinge, wo man, wenn man das selber geschrieben hat, dann sagen muss, ja, okay, muss ich jetzt nochmal durchdenken, und im Zweifel wird man dann vorsichtig, was auch nicht gut ist. Ich glaube, man muss authentisch bleiben, und wenn diese Authentizität sozusagen das Gütesiegel hat, dann ist das, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Insofern ein Hoch auf die gemischten Teams.
Ja, also eine inhaltliche Sache fällt mir gerade noch ein. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber eine inhaltliche Sache, über die wir öfter geredet haben, ist überhaupt Frauenfreundschaft oder Mädchenfreundschaft, gerade in diesem Coming-of-Age-Alter, weil da bilde ich mir ein, dass ich mich da auch noch ziemlich doll dran erinnern kann, dass das eben Frauenfreundschaften, gerade wenn die so intensiv sind wie bei unseren vier Figuren, die sich so lange schon kennen, haben ja sowas extrem Ultimatives und Symbiotisches, was in so einer Jugendzeit toll sein kann und dann beim Erwachsenwerden, wo man vielleicht dann auch so ein bisschen sich mal wieder voneinander entfernt, auch total kompliziert sein kann. Und da erinnere ich, dass wir viel drüber gesprochen haben. Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht Kritik, aber im Sinne von, es fällt mir jetzt nur als Thema, weil ich gerade, klar, als erstes denkt man an Sexismus und Frauen. Aber es sind auch ganz andere Themen, wo wir natürlich Mädchen das anders erlebt haben als Jungs oder Aufwachsen anders erlebt haben. Und oder ich erinnere, wir hatten eben diese Beraterin im Raum. Und einmal, wenn du gerade meintest, Hanno, du wurdest dann ganz schweigsam, dachte ich gerade, da wurdest du einmal auch sehr schweigsam. Da haben wir auch über sehr sensible Themen geredet und Fragen gestellt, die, das wäre auch sehr komisch gewesen, wenn du die gestellt hättest wahrscheinlich. Das war dann wichtig, dass wir das mit denen im Team erstmal vorbesprechen konnten, was wir da so wissen wollten und so. Ja, also ich glaube, es macht eben Sinn. Ja, genau, gemischte Teams machen immer Sinn, sowieso.
Was mir gerade nochmal durch den Kopf gegangen ist, war, dass wir auch von Anfang an, also das ist ja auch so ein bisschen die Prämisse des Ganzen, junge Frauen erzählen wollten, die auch mal durchaus unsympathisch, laut und unfreundlich sein dürfen, und man sie trotzdem ins Herz schließt, was sehr oft, finde ich, eher männlichen Figuren zugesprochen wird. Und da gab es auch einige Diskussionen, also nicht unter uns, aber dann mit Produktion oder Sender, dass die oft auch dann in der Sprache, die wir so gewählt hatten, dass die so zu unsympathisch wahrgenommen wurden und nein, und sowas können die doch jetzt nicht sagen. Und dann wünscht man denen doch gar nichts Gutes mehr. Und wir da sehr stark versucht haben, dagegen zu arbeiten. Weil wir oft gedacht haben, diese Diskussion würde es nicht geben, wenn es um vier Jungs gehen würde. Und wir wollten das eben mal versuchen, auf so eine gleiche Ebene zu setzen. Ja. Mädchen können genauso viel Krawall machen, genauso viel fluchen, genauso laut sein. Und das spricht ihnen nicht irgendwie ihre Weiblichkeit oder ihre Menschlichkeit ab. Oder ihren Charme, was auch immer so. Und da haben wir versucht, irgendwie so einen guten Weg zu finden.
Aber es war eine lange Diskussion und ein harter Kampf. Ne? Also viel immer wieder, ach, die sind so assig. Kam das immer, und wo wir dann auch gesagt haben, ja, Moment, aber wenn jemand assig war, was den Ausdruck und so weiter angeht, dann war es die Familie Hammadi und Co. Da war aber nie das Thema, die sind zu assig, sondern da war das irgendwie, hey, das war cool, wenn die möglichst abgefuckt gesprochen haben, war das cool. Bei den Mädchen ist es dann assig. Und ja, und das war interessant, weil im Vorfeld habe ich einem der Darsteller von Vier Blocks habe ich erzählt, wir machen jetzt was über Street-Gang-Mädchen, und der meinte so, ach du liebe Scheiße, ich sag dir, die Mädchen sind 100.000 Mal härter und schlimmer als die Männer. Insofern war uns das auch wichtig, dass das nicht so weichgespülte Vorabend-Designer-Mädchen sind, sondern dass die auch eine gewisse Härte und eine gewisse Rotzigkeit mitbringen. Und das war schon nicht immer leicht so durchzusetzen, wie Katja sagte, ja.
Ja, und auch einfach mal den weiblichen Figuren zugestehen, dass die nicht immer das Bedürfnis haben, zu gefallen, sondern dass sie auch einfach mal sagen können, hier beide Mittelfinger hoch, so nehme ich so, wie ich bin oder gar nicht, und ich bin nicht darauf angewiesen, dass mich die Männer toll finden, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwie als das liebe, nette Frauchen wahrgenommen werde, sondern ich trete so auf, wie ich bin, so da mal so eine, also denen halt so eine Bedingungslosigkeit ein Stück weit zu geben und trotzdem sie als Menschen ins Herz zu schließen und sich zu denken, ja, hast du jetzt gerade vielleicht wirklich Kacke gebaut, aber wir verstehen es und wir mögen dich immer noch und wir wissen so, du hast das Herz am rechten Fleck, so wie es im echten Leben ja auch ist.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr die Folgen aufgeteilt habt? War das so ausgewürfelt oder hatte da jeder so seine Lieblingsfolge und hat gesagt, ich schreibe die dann, würde die gerne schreiben?
Ja, ich glaube, so zweites, was du gesagt hast. Also es war von Anfang an gesetzt, dass ich den Piloten schreibe und die finale Folge schreibe. Und ich glaube, bei dem anderen war das so, dass ihr habt gesagt, die finde ich besonders toll oder so, ne?
Ja, ich glaube, wir haben ja alle Folgen zusammen geplottet. Man hat so an allem irgendwie, konnte man irgendwie sich beteiligen. Aber mit dem Schreiben haben wir uns, glaube ich, so aufgeteilt, lustigerweise, also ich bin voll happy mit meinen Folgen, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt ja bei mir, Katha hat die zweite und die vierte Folge dann geschrieben, ich habe die dritte und die fünfte geschrieben und die fünfte ist im Laufe des noch Outline-Prozesses dann irgendwann zu einer ganz anderen Folge geworden, insofern sozusagen, man hat es ja eh nicht ganz in der Hand, aber wir durften schon inhaltliche Präferenzen anmelden.
Jetzt ist ja der Stil, der filmische Stil hat ja auch was sehr Besonderes, Kamera, Licht und ein bisschen auch die Schauspielerführung. Wie ist das zusammen entstanden oder kam die Regie und hat Vorschläge gemacht und ihr habt gesagt, ja, finden wir gut oder kamen auch diese Impulse von euch?
Nee, das war das war von vornherein mehr oder weniger schon klar. Es war ziemlich klar, dass Özge Regie führen wird. Und seine Art zu arbeiten ist sowieso eine Art, die sehr viel, ja, viel über Improvisation funktioniert, stark über Improvisation funktioniert. Und wir haben uns relativ früh auch schon darüber unterhalten, dass das nur geht oder nur wirklich gut klappen kann, auch in der Authentizität, die wir uns wünschen, wenn man vier Darstellerinnen findet, die auch bereit sind, auf diese Reise gehen zu wollen, dieses improvisatorische Herangehen an die konkrete Szene dann. Wenn wir welche finden, die ihre Erfahrung einfach auch voll und ganz mit 100% mit Haut und Haar da reingeben, einfach um auch nochmal ihre Lebenswelt damit reinzuholen. Insofern war das schon von vornherein klar. Es war uns immer klar, die Texte, die da stehen, werden nie eins zu eins gesprochen werden. Also schon natürlich in den Kernaussagen und in den Kernpunkten. Manchmal gibt es auch Dialoge, die wirklich eins zu eins sind. Aber wir haben von der ersten, also wir haben den Schauspielerinnen bei der ersten Leseprobe gesagt, pass mal auf, was hier steht, ist der Inhalt der Szene. Und jetzt redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Wir wollen eure Sprache, wir wollen euren Flow haben, weil wir können das nicht so. Das ist eine Erfahrung, die wir bei vier Blocks gemacht haben, die sehr gut da funktioniert hat und es war klar, dass wir das hier genauso machen, das war sehr schnell klar.
Ja, bei dieser Arbeitsweise, wenn das natürlich auch improvisatorisch erarbeitet wird, kann es natürlich sein, dass wenn ihr dann die Muster guckt, dass man dann hinterher feststellt, ah, das geht ja in eine andere Richtung oder eine gute, interessante Richtung und dass man sich dann danach nochmal an die Bücher setzt oder an Feinheiten arbeitet. Wie war das in dem Fall? Wart ihr so tight, wart ihr so dicht dran, dass sich das erstmal nicht ausging? Oder wie habt ihr das noch einfließen lassen?
Also es war sehr, sehr tight, der Zeitplan. Also die Regiefassung der Bücher habe ich mit Öst und teilweise mit Matthias, dem Regieassistenten, das ging schon fast in die Drehphase über, weil wir so eng waren, gemacht. Und dann kam beim Drehen Bob und Richard und ich, wir haben jeden Tag die Muster bekommen. Es war nicht gewünscht, aus welchen Gründen auch immer, die sind nicht nachvollziehbar für mich, war es nicht gewünscht, dass Katha und Luisa die Muster schauen. So blieb das quasi bei mir dann hängen, weil Bob und Richard wiederum nicht so tief in der Figurenentwicklung drin waren. Glücklicherweise kann man jetzt sagen, ist das so ausgegangen, dass es eigentlich bis auf, ich glaube, an zwei ganz kleinen Stellen, wo ich dann mal kurz noch mit Öst telefoniert habe und so, wo sich das dann aber auch in Wohlgefallen aufgelöst hat, weil so Sachen sich dann zurechtgeschuckelt haben, war da überhaupt nicht nötig, da nochmal von unserer Seite irgendwie einzugreifen oder Korrekturen vorzunehmen, weil das, was zu korrigieren war, haben wir quasi on the fly über ein amtliches Telefonat geregelt. Das war glücklicherweise in diesem Fall so. Generell würde ich nach draußen geben, falls der ein oder andere Produzent zuhören sollte, dass es immer Sinn macht, dass die Leute, die tatsächlich auch geschrieben haben und nicht nur der Head-Autor, sondern wirklich alle, die die Schreibarbeit getan haben und damit die Figuren neben den Schauspieler, Schauspielerinnen und den Regisseuren, Regisseurinnen am besten kennen, dass die natürlich wie selbstverständlich auch die Muster zu sehen bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Kollegen und Kolleginnen so professionell sind, dass sie nicht wegen jeder Kleinigkeit dann direkt am Set erscheinen und wie Rumpelstilzchen rumlaufen. Wie gesagt, bei uns hatten wir Glück, aber generell wäre das eine Sache, die eigentlich, finde ich, in der heutigen Zeit selbstverständlich sein müsste, dass die schreibenden Menschen die Muster auch sehen können.
Ja, wie ist es für euch? Ich meine, wenn man als Drehbuchautorin weiß, dass den Satz, den ich jetzt schreibe, der wird so 1:1 gesprochen, aber wenn man weiß, dass es eher auch improvisatorisch von sich geht, denkt man dann, naja, so genau muss ich den Dialogsatz ja gar nicht ausformulieren, weil er wird ja sowieso anders gesprochen. Ist das eventuell eine Befreiung oder ist das eher irritierend?
Also ich habe es gar nicht ganz so krass beim Schreiben, habe ich schon trotzdem versucht, so präzise wie möglich zu sein und so nah wie möglich an das ranzukommen und wir haben ja viel mit so Mädels geredet oder ich habe mir viel YouTube-Videos angeguckt von Rapperinnen und mich schon auf die Sprache und so eingelassen. Ich habe, genau wie Katja vorhin auch gesagt, nicht angemaßt, dass es 100% so sein wird. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich beim Schreiben denke, ach, ist jetzt eh egal, der Satz wird dann eh anders gemacht. Gar nicht, weil ich glaube, es gibt auch unsere jetzigen Bücher geben mehr vor als ein Gerüst. Also ich erkenne auch sehr viele Szenen von meinen Szenen genauso 1:1 wieder. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass jede Szene improvisiert wurde. An manchen Stellen sicherlich, aber auch nie sinnverändernd, sondern natürlich, dass es dann, merkst du einfach, vielleicht hat sich das in dem Moment nochmal natürlicher angefühlt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir da nur eine sehr grobe Vorlage geliefert haben, sondern dass wir schon auch eine ganz klare Richtung, und ich glaube, nur indem die Bücher schon möglichst präzise auch vom Ton sind, konnten die Mädchen verstehen, was für Mädchen wir wollen. Und also die Mädchen, sage ich jetzt so, die Schauspielerinnen, ne? Ich will das gar nicht verniedlichen. Und das hat mich auch so gefreut, als man dann gesehen hat, wie die Schauspielerinnen das umsetzen, natürlich auch im Zusammenhang mit der Regie, dass das so nah dran ist und sich so deckt mit der Version von Figuren, die wir im Kopf hatten. Das heißt, die Bücher müssen offensichtlich auch eine ganz klare Richtung gegeben haben. So, ja.
Mhm. Katharina, wie war es für dich beim Schreiben der Dialoge? Hast du dich versucht, da so ein bisschen einzugrooven in den Rhythmus der Menschen, die du getroffen hast, da im Wedding?
Ja, das war so ein Zusammenspiel. Also sobald mir die Figur im Kopf klar ist, kommt mit der auch die Sprache. Und so ein bisschen wie Luisa es vorhin auch schon gesagt hatte, das war dann nochmal so ein Abgleichen. Also als wir dann losgegangen sind und mit den Mädchen gesprochen haben, dass man eher nochmal so überprüft hat, ist man halbwegs nah dran oder hat man es irgendwie komplett verfehlt? Klar war eben, dass wir jetzt nicht versucht haben, irgendwie so auf die aktuelle Jugendsprache hinzuschreiben, weil das wäre in die Hose gegangen und peinlich geworden, ne? Weil dafür sind wir wirklich einfach auch ein paar Jahre älter. Das war von vornherein, das wussten wir irgendwie, dass das eben in der Improvisation auch stattfinden wird. Also wenn die Darstellerinnen dann irgendwie sagen, ey, so würde man den Satz auf gar keinen Fall sagen und man würde das Wort nicht nehmen und so. Das war klar, dass das irgendwie, also dass da durch die nochmal eine ganz andere Authentizität reinkommt. Und ansonsten, ja, klar, dass man durch die Dialoge, ich schreibe sehr gerne Dialoge, ich tüftel da auch immer irgendwie lange und gerne dran rum, dass man natürlich eben schaut, wem gibt man zum Beispiel welchen Humor? Also ist einer eher so ein bisschen, ist eine mehr ironisch, ist die andere irgendwie ein bisschen zynisch, spricht die eine die Sachen immer direkt an, die andere eher unterschwellig. Und ich glaube, das war halt das, was wir durch die Dialoge versucht haben, relativ klar zu setzen. Also welche Figur hat welche Sprache? Und ja, wie Luisa ja auch gerade schon gesagt hat, oder Hanno auch, dass das so, auch wenn es natürlich viel Improvisation in den Dialogen gab, so grundsätzlich, aber so von der Tonalität, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Also, dass wir, ja.
Wie habt ihr euch da, was das betrifft, oder auch Figurenführung oder auch Plotführung betrifft, ganz konkret ausgetauscht? Habt ihr eure Texte auch euch mal hin und her geschickt nach dem Motto, guck mal, lies mal die Szene, so stelle ich mir ungefähr die Sprache von der und der Figur vor? Oder habt ihr für euch geschrieben und habt dann hinterher das eventuell von der anderen, dem anderen gelesen? Oder gab es so ein erst eins, dann zwei, dann drei und ihr habt sozusagen alles das gelesen, was vorher geschrieben worden ist, gestaffelt?
Also einmal würde ich ja sagen, bis wir wirklich angefangen haben zu schreiben, haben wir ja schon irre viel geredet und irre lange Writers Room gehabt und irre lange geplottet, sodass man irgendwie schon so ein Verständnis dafür hatte. Dann merkt man aber natürlich, dann gibt es die erste Outline-Fassung, die zweite und die dritte. Also da habe ich während des Outline- oder Buchschreibens, kann ich mich nicht erinnern, dass wir uns einzelne Szenen geschickt hätten. Aber wir wussten ja, ne, das kommt jetzt noch die zweite und die dritte Fassung. Und über die Fassung hat man dann gemerkt, ach, guck mal, du hast jetzt Fanta doch eher so und so. Wollen wir uns mal drauf einigen, die ist eher die so und so. Also über die Fassung entsteht dann nochmal ein Eingleichen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Fassung oder eine Werkstufe gab, wo wir das Gefühl hatten, oh, wir gehen völlig auseinander. Also ich hatte das Gefühl, wir wussten schon durch das lange Miteinander entwickeln schon relativ deutlich, wie die sich so ungefähr abgrenzen würden.
Und das war aber auch, glaube ich, so, dass ich glaube, es war einfach auch ein großes Glück, muss man dazu ja auch sagen, dass wir drei sehr schnell so ein ähnliches Verständnis von den Figuren hatten. Also das ist unter Autoren ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man da irgendwie das Gefühl hat, man hat eine ganz, ganz ähnliche Vision und man möchte ähnliche Figuren zum Leben zu erwecken. Und das war der Glücksfall, dass wir da, glaube ich, von Anfang an sehr nah aneinander waren und ähnliche Figuren und Menschen vor Augen hatten.
Ja, das war unser Gespräch über die Serie Para. Wir sind King und gesprochen haben wir mit dem Head-Autor Hanno Hackfort sowie mit den beiden Autorinnen Luisa Hardenberg und Katharina Brauer. Und Regie übrigens hat bei dieser Serie Özgür Yildirim geführt. Wir wollen ja die Regisseure ja auch nicht völlig totschweigen. So ist es ja auch wieder nicht.
Ja, das Ganze wird ausgestrahlt ab unserem heutigen Datum, also ab Ausstrahlungsdatum von uns auf TNT. Das ist ja der Sender, PTV-Sender, den es auch bei Sky zu abonnieren gab und gibt, wo auch schon Four Blocks gelaufen ist und andere interessante Serien. Also lohnenswert.
Genau, und Oliver, als Abschluss hast du noch einen Tipp. Du willst über deinen Schreibtisch sprechen heute. Was hat es damit auf sich?
Genau, ja, ich habe mir vor einiger Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie dachte ich, ja, ich muss ein bisschen was tun, wenn man jetzt eben doch mehr zu Hause noch verbringt, und habe mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft, beziehungsweise eigentlich sogar nur den Unterbau, gibt's aber natürlich auch wirklich mit Platte dazu, aber ich hatte eine Platte und habe also einen Schreibtisch, den ich sowohl in der Schreibposition nutzen kann, als auch in einer Stehposition, was ich tatsächlich seitdem sehr gerne mache, weil es eine ganz andere Art des Arbeitens ist. Und manche Dinge kann man dann nur im Sitzen machen. Das braucht man eine andere Art von Konzentration. Aber manche Dinge, wie zum Beispiel so Zoom-Treffen und Termine, sind viel bequemer, entspannter und auch ein bisschen beweglicher im Stehen. Und ich nutze das wirklich tagtäglich, dass ich da rauf und runter fahre mit meinem Schreibtisch und kann das jeder nur empfehlen, sich da mal Gedanken drüber zu machen und mal zu gucken, ob es das eine oder andere Modell gibt, was passen würde. Wie gesagt, man kann sich das Ganze auch einfach nur als Untergestell, elektrisch verstellbares Untergestell besorgen.
Alles klar, sehr spannend. Ja, dann sind wir am Ende für heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.